Der DWZ-WM-Podcast.
Mit Matze Koch von Avesa.
Und Moritz Muschek vom Hamelner.
Heute mit Tim Nikelski, Vorstandsvorsitzender bei der Sparkasse Hameln-Weser-Bergland. Und noch ein kurzer Transparenzhinweis, bevor es losgeht. Diese Folge des DWZ-WM-Talks enthält werbliche Inhalte im Zusammenhang mit dem heutigen Interviewgast.
Herzlich willkommen zum DWZ-WM-Podcast, das ganz neue Format. Wenn wir sagen WM-Podcast, natürlich, weil die Weltmeisterschaft jetzt schon läuft. Und wir haben unseren ersten Gast dabei, den wollen wir ganz herzlich begrüßen. Tim Nikelski, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hameln-Weser-Bergland. Tim, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin mal gespannt, was meine Fußballexpertise so macht. Also, herzlichen Dank, Matthias, Moritz, dass ich da sein darf.
Ja, Moritz, und natürlich, du bist auch dabei. Eigentlich bist du der Gastgeber.
Ja, eigentlich in den Räumen zumindest der Gastgeber. Wir machen den Podcast ja gemeinsam in der Co-Produktion, zusammen mit euch als Sportexperten hier in der Region. Und genau, wollen ja auch nicht nur auf dieses Thema generell WM-Stimmung eingehen, sondern eben auch gucken, wie ist die Stimmung mit Blick auf die WM in den Hameln-Fürmonter Unternehmen grundsätzlich. Welche Faktoren, wir hatten es in unserer ersten Folge schon mal angesprochen, lassen sich vielleicht auch vom Fußball auf den Unternehmenskontext übertragen. Aber darauf gehen wir später ein, würde ich sagen. Tim, bist du denn schon im WM-Fieber grundsätzlich?
Ja, es fängt jetzt so langsam an. Ne? Die Nationalmannschaft ist jetzt hingeflogen und bereitet sich vor und dann muss man sich selber auch ein bisschen vorbereiten. Und ja, natürlich freut man sich, das Wetter wird besser und ich glaube, es werden zumindest die ersten Spiele mal ganz gut laufen.
Genau. Und das WM-Trikot ist ja auch schon mit am Start, auf jeden
Fall. Das WM-Trikot habe ich an, ja. Sieht man im Podcast nicht so richtig, aber es ist an.
Wir haben ja zumindest auch ein paar bewegte Bilder dabei. Das WM-Trikot ist ja angelehnt, das WM-Trikot jetzt von 2026 an das 1990er-Trikot. Dem hast du Erinnerungen noch an 1990?
Das ist ja mehr meine Zeit. Also da könnte ich dir ja fast die ganze Mannschaft aufzählen. Außerdem habe ich den Film jetzt auch gesehen, der wirklich sehr sehenswert ist. Ja, 1990 hatte ich noch Schulferien, da bin ich gerade mit der Schule fertig geworden. Und das war natürlich eine schöne Zeit. Schöner Sommer und wenn du Ferien hast und die Zeiten passten ja auch, es war in Italien, das war nett, ja. Hat Spaß gemacht.
Also du kannst dich an die Spiele erinnern? Kannst du dich auch noch an einen besonderen... Hast du mal ein Spiel gesehen irgendwie zu der Zeit sogar?
Nee, das nicht. Also das war auch finanziell nicht drin und auch zeitlich nicht. Aber im Fernsehen haben wir natürlich alles gesehen. Ja, ich weiß, in so einer Gartenlaube haben wir die meisten Spiele gesehen. Und dann natürlich, als wir Weltmeister geworden sind, also wir alle, sind wir natürlich im Autokorso gefahren, ist klar.
Gab's auch damals schon. 1990,
das gab's damals schon. Ja. Ja. Ich hatte einen Freund, der war Sohn eines Autohauseigentümers und der hatte halt ein paar Cabrios dann am Start.
Okay, klasse. Ja. Wird nämlich in unserer letzten Folge auch darüber gesprochen, was wir so für präsente WM-Erinnerungen haben. Und wir hatten eigentlich darüber gesprochen, dass 2006 in unserer Erinnerung so die ersten bewussten Autokorsos irgendwie stattgefunden haben. Aber dann war das offensichtlich schon früher der Fall.
Ja, das stimmt. Das war aber natürlich auch sehr regional. Ne? Es war ganz im Süden Niedersachsens in Bad Rothenfelde ist der Autokorso gestartet.
Okay, ja. Spannend.
Also bei uns war es 2002 tatsächlich so der erste Moment, 2006 so die Blüte. Wobei das aus unserer Sicht natürlich so ist, weil wir da gerade die Führerscheine hatten. Vielleicht hat es vorher auch schon, also die welche gegeben, aber 1990 war, glaube ich, mehr oder weniger die Erfindung. Ich glaube, 74 wahrscheinlich nicht und dazwischen hatten wir ja nichts. Doch, gut, meine Europameisterschaft, aber zumindest keinen Weltmeistertitel.
Genau. Gibt es denn ansonsten so in der WM-Historie bestimmte Erinnerungen, die dir besonders präsent sind oder bestimmte Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst?
Naja, man hat natürlich immer als Fußballfan fieberst du ja immer mit bei jeder Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Und natürlich gibt es da immer ein paar Szenen, die man irgendwie dann in Erinnerung hat. Aber ich habe jetzt nichts Präsentes, was ich irgendwie berichten könnte. Da waren natürlich viele Sachen dabei. Und klar, 1990 war so das Erste, was ich vielleicht auch richtig bewusst miterlebt habe von Anfang bis Ende. Davor hat man das eher rudimentär und hat mal reingeguckt und so. Ja, und danach war ja dann in Teilen auch nicht so ganz toll bis 2014.
Das muss man leider sagen,
ja. Absolut. Und seit 2014 auch nicht mehr wirklich. Also zumindest waren erst die Spanier immer im Weg oder die Italiener und dann waren wir uns auch, glaube ich, oft selbst im Weg. Aber hast du noch den Moment 2014, das war das letzte ganz entscheidende Tor dann auch zum Titel. Mario Götze, Nachspielzeit, Schürrle gibt die Flanke, Götze macht man dann irgendwie rein.
Wobei man ja, also finde ich jetzt in dem Spiel, eher die Szene von Kramer in Erinnerung hat als das Tor von Götze. Aber ja,
nicht mehr so gut in Erinnerung.
Ja, gar nicht mehr. Ne? Aber ja, es war natürlich schon eine grandiose WM, weil man auch da im Vorfeld gar nicht mit rechnen konnte, dass man in Südamerika eine WM gewinnen kann. Und dann ist es ja doch ganz gut gelaufen. Aber ich glaube, es hat eben gezeigt, dass ein Teamgeist wichtig ist. Und das haben wir 2014 positiv erlebt und in Katar negativ. Ich glaube, da sieht man, wie wichtig es ist, dass man als Team zusammen funktioniert.
Es gibt ja auch die Dokumentationen, die momentan, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, im Fernsehen laufen. Ne? Also wo ist Sky, ARD, ZDF, jeder hat irgendwie so eine so eine coole Doku gerade laufen, wenn man sich den Unterschied der Dokumentation in die Mannschaft reinguckt von 2014 und dann von der letzten WM in Katar anguckt. Ich glaube, das sagt alles, ne?
Genau. Und da siehst du ja eigentlich an den Dokumentationen schon, was nachher auf dem Feld auch passiert.
Das ist so, oder? Die Dokumentation jetzt über die vorherigen WMs sind ja die eine Sache. Du hast auch gerade schon angesprochen, wie wichtig dann der Teamgeist so bei den vergangenen Turnieren auch war oder zumindest bei denen, die erfolgreich dann auch gelaufen sind. Ist das denn, wenn du sagst Teamgeist, so ein Wert oder ein Thema, was jetzt auch aus deiner Sicht aus der Fußballerwelt auf euch als Sparkasse übertragbar ist grundsätzlich?
Es ist natürlich immer schwierig, sportliche Dinge dann auf berufliche Dinge zu übertragen. Aber natürlich hilft es total, wenn man sich versteht und wenn man gerne zusammenarbeitet. Das ist ja wie im Sport oder bei einer Nationalmannschaft auch. Prinzipiell wird man erstmal zusammengemischt. Man sucht sich ja auch seine Kollegen nicht immer selber aus. Und ich glaube, trotzdem ist es wichtig, sich aufeinander einzustellen und als Team gut zu funktionieren. Und das, glaube ich, sieht man an Leistung im Beruf, das sieht man im Sport, nicht nur im Fußball, in anderen Sportarten ja auch. Also ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste. Abgesehen davon, dass es auch viel mehr Spaß macht, wenn das Team gut funktioniert.
Ja. Ist das Thema in der Sparkasse denn jetzt gerade schon präsent? Wir haben jetzt läuft ja gerade die WM, wo wir das aufzeichnen, ist ja noch kurz davor. Das müssen wir vielleicht auch dazu sagen. Aber du sitzt hier schon im Deutschland-Trikot, sitzen die Kollegen in der Sparkasse auch schon im Deutschland-Trikot, also zumindest in ihren Gefühlen.
Kurz davor, glaube ich. Also wir werden ja auf jeden Fall ein Tippspiel machen. Das glaube ich, gehört dazu. Das ist auch wichtig. Wir haben nächste Woche Mitarbeiter, also jetzt nächste Woche vom Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir eine Mitarbeiterveranstaltung, da werden wir Trikots verlosen. Also dann gibt es zumindest zwei, die im Trikot da sitzen können. Da hätten wir auch prinzipiell gar nichts dagegen, wenn mal jemand ein Trikot trägt. Also das ist auch das, glaube ich, in so einer Zeit. Und im Sommer kann man das auch locker handhaben. Und klar, wir unterstützen natürlich auch Public Viewing. Das gehört ja irgendwie auch seit ein paar Jahren dazu.
Wo ja das Team, das dort ausschenkt und vor Ort ist, meine ich auch, die Sparkassen-Oberteile anhat. Da ist auch eine gute Verbindung da dann in so einem Moment.
Genau, also das gehört ja dann auch zusammen. Dann hoffen wir nur noch, dass sie gewinnen.
Weißt du schon, wie du die WM-Spiele verfolgen wirst? Ich meine, das sind ja jetzt nicht immer so die super passenden Zeiten, wenn man jetzt, gut, das erste Deutschland fängt, glaube ich, um 19 Uhr, dann aber die Folgespiele für Deutschland auch 22 Uhr ist ja noch ganz gut vertretbar. Es gibt ja auch Nachtspiele. Also wie wirst du selber so die WM-Spiele verfolgen? Hast du darüber schon Gedanken gemacht?
Na, der Plan ist schon, dass ich mir auch Public Viewing angucke und solange es passt, glaube ich, funktioniert das auch. Wenn jetzt Spiele dann, wenn wir irgendwie weiterkommen, mal morgens um 4 sind, dann glaube ich, gucke ich es nicht. Also das können wir jetzt nicht so richtig vorstellen. Aber die Vorrundenspiele sind ja gut terminiert. Also zumindest für die Zuschauer. Ob es für die Spieler dann an dem jeweiligen Standort so eine super Zeit ist, das sei mal dahingestellt. Aber als Zuschauer ist doch toll.
Absolut.
Ich glaube, es kommt am Ende vor allem darauf an, ob unsere Mannschaft noch dabei ist. So geht es mir zumindest. Wie würdest du das? Also für ein anderes Spiel würde ich wahrscheinlich auch nicht aufstehen. Es sei denn, es ist das Halbfinale, keine Ahnung, Brasilien gegen Frankreich oder so. Ja. Aber wie ist denn so deine Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft, der wir ja wahrscheinlich zumindest alle ganz fest die Daumen drücken, diesmal abschneidet?
Naja, dadurch, dass wir ja wieder 80 Millionen Bundestrainer haben, will ich natürlich da auch zugehören. Also ich glaube, das wird genau das sein, was wir eben besprochen haben. Also wird das Team ein Team sein? Und da, glaube ich, wird die spannende Frage sein, wird jetzt diese Zurückholung von Neuer das Team stärken oder wird es eher dazu führen, dass das Team dadurch ein bisschen zerrissen wird? Und das wird man abwarten. Man muss ja eh abwarten, ob er überhaupt spielt. Aber letzten Endes, glaube ich, wird das der entscheidende Faktor sein.
Wenn der Bundestrainer Tim Niekelski und nicht Julian Nagelsmann hieße, wer würde denn dann im Tor spielen? Neuer oder Baumann oder doch wer anders?
Nein, auf jeden Fall hätte ich Baumann spielen lassen. Der hat uns zur WM gebracht. Der ist Teil des Teams. Und nur weil Neuer ein gutes Spiel gemacht hat, da würde ich ihn nicht zurückholen. Also dem Druck hätte ich standgehalten.
Ist auf jeden Fall eine riskante Entscheidung. Das Thema Torhüter ist ja immer eine wichtige Entscheidung, vor allem immer im deutschen Team auch. Wir denken an 2006, die Entscheidung, Lehmann vor Kahn spielen zu lassen, hätte ja fast eine Staatskrise ausgelöst. Am Ende waren irgendwie alle zufrieden damit. Da dürfen wir gespannt sein. Wenn es ein gutes Team wird und es läuft, was ist drin am Ende für Deutschland?
Ja, also das ist natürlich schwer vorherzusagen, aber das deutsche Team hat tatsächlich den Vorteil, dass wenn es sich weiterentwickelt, und ich glaube, die Vorrunde ist ganz gut geeignet, um ein paar Erfolgserlebnisse zu bekommen, und Erfolgserlebnisse führen wieder zu weiteren Erfolgserlebnissen. Ich finde, wir haben das bei der Europameisterschaft gesehen, da waren sie super und letzten Endes haben sie Pech gehabt, es hätte auch anders ausgehen können. Und wenn sie diesmal vielleicht Glück haben, dann ist eine Menge drin. Ob dann der Weltmeistertitel werden kann, das, glaube ich, entwickelt sich dann. Da wird es 5, 6 Mannschaften geben, die das erreichen können, und am Ende gehört auch ein bisschen Glück dazu.
Matze, ja. du bist überzeugt, Deutschland holt den Titel, hatten wir in unserer letzten Folge ja auch schon besprochen. Welche weiteren Länder wären denn so trotzdem auch auf deinem Zettel WM-Favoriten?
Ja, also Deutschland wird Weltmeister, das ist ja ganz klar. Ist klar. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, genauso wie der SV Werder auch jedes Jahr deutscher Meister wird. Zumindest stelle ich mir das so vor und sage das vorher. Meist funktioniert es nicht. Aber ich glaube, bei Deutschland ist es diesmal, naja, zumindest gehören wir immer so zum erweiterten Favoritenkreis, sagt man dann, glaube ich. Argentinien ist Titelverteidiger, ein Titelverteidiger musste immer irgendwie auf dem Schirm haben. Wir haben dann sicherlich Frankreich und Spanien irgendwie dabei. Ja. Eigentlich hätte man jetzt noch Italien gesagt, die sind ja da nicht dabei. Gedacht, ja. Ja, also von daher irgendwie so schlecht es manchmal um den deutschen Fußball bestellt ist. Wir waren zumindest fast immer dabei. Ne? Also das muss man ja auch mal, wir meckern da manchmal auch auf hohem Niveau. Ne? Aber ich glaube tatsächlich Frankreich und Spanien, das wird schon schwer sein, die irgendwie zu verdrängen und auch zu besiegen.
Ja, aber ich meine, so eine WM in drei Ländern kann ja auch mal einen Überraschungssieger hervorrufen. Das ist ja nicht, man denkt jetzt immer an die Etablierten, aber ich meine, es ist ein großer Kreis von Mannschaften. Kann auch mal eine Überraschung passieren. Ne?
Wie ist deine Meinung dazu? 48 Mannschaften, wir reden über Weltmeisterschaften, ja in der Regel, so auch aus der Zeit, aus der wir kommen, irgendwie von 16 Europameisterschaft, glaube ich, 8 zu 88, ne? Meine ich 8 oder 12 oder so. Ist 48 toll, weil da so viele dabei, jeder darf mal?
Ja.
Oder ist das irgendwie auch ein bisschen schwammig und die Qualität lässt nach? Wahrscheinlich beides, aber was findest du besser?
Ja, man ist ja auch ein bisschen Traditionist als Fußballer. Also ich finde es ein bisschen viel, gebe ich zu, weil dadurch das auch ein bisschen verschwimmt. So, man hat überhaupt gar nicht den Überblick über alle Mannschaften. Ich glaube, dass es besser wäre, sich noch wieder ein bisschen zu reduzieren. Aber letzten Endes ist es halt auch ein großes Geschäft und jeder will irgendwie seinen Teil vom Kuchen abhaben. Also akzeptieren wir es so, wie wir es sind. Wir werden es gucken und trotzdem natürlich nicht jedes Spiel, ist auch klar.
Ist mir vorhin tatsächlich auch so gegangen, als ich nochmal aufs Teilnehmerfeld geguckt habe. Man entdeckt immer wieder, wenn ich das nächste Mal drauf gucke, entdecke ich wieder eine andere Mannschaft, so Usbekistan oder so.
Ja, ja.
Krass, ne? Ich meine, Curaçao ist so präsent, weil sie in unserer Gruppe sind. Aber wie siehst du das, Moritz?
Ja, wir hatten ja in unserer letzten Folge auch schon kurz darüber gesprochen. Also ich bin auch zwiegespalten, was das angeht. Natürlich ist es schön, dann viele Spiele verfolgen zu können und auch die WM so etwas länger verfolgen zu dürfen. Auf der anderen Seite ist es schon echt auch ein bisschen unübersichtlich geworden dadurch und zieht sich schon sehr. Ich meine, das kann ja auch für die beteiligten Spieler, die ja auch schon eine komplette Saison dann jeweils hinter sich haben, echt ganz schön dann in die Knochen gehen oder anstrengend werden. Von daher, ich bin gespannt. Gibt, glaube ich, auch ja rundherum auch politisch natürlich viele Fragestellungen und so weiter und auf die wollen wir jetzt hier in dem Podcast ja auch gar nicht so im Detail eingehen. Aber zumindest, genau, nehme ich es so wahr, dass jetzt auch hier bei uns in der Region die WM-Stimmung und das Fußballfieber so etwas wieder ansteigt, auf jeden Fall.
Absolut. Wer ist denn dein Favorit, Moritz?
Also wir haben in unserer letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Mhm. Mein Favorit ist auch Deutschland. Also ich bin auch optimistisch, dass wir diesmal weit kommen können und sage das auch erstmal überzeugend aus der Hoffnung heraus, dass wir möglichst lange dabei sind und auch möglichst lange dann dadurch die WM-Stimmung eben möglichst gut bleibt.
Ja.
Das ist also meine leise Hoffnung. Ob es dann sportlich auch dazu kommt, ist dann die nächste Frage.
Tim, stimmst du zu eigentlich? Ich hatte, glaube ich, deine Antwort gerade irgendwie weggenommen.
Wo sollte ich zustimmen?
Ja, wer wird Weltmeister?
Ach so, ja, also ich habe nichts dagegen, dass Deutschland Weltmeister wird.
Okay, ist es denn auch so realistisch?
Ja, da bin ich tatsächlich vorsichtig. Also klar, wenn man sich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich eher nicht Deutschland nehmen, weil ich glaube, da wir bräuchten schon sehr viel Glück, damit es hinhaut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich gerade durch auch andere klimatische Verhältnisse in Amerika, Kanada, Mexiko, das ist alles, glaube ich, schon ein bisschen anders als hier, kann ich mir eher vorstellen, dass es vielleicht auch Argentinien und Brasilien wieder ganz gute Chancen haben werden.
Wobei klimatische Verhältnisse auch bei der WM in Brasilien ja so offensichtlich mit dabei waren. Und dann stand es auf einmal 7-1, Deutschland gegen Brasilien.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich habe immer noch dieses Video vorhin, Matze, ich weiß nicht, ob du es auch noch so präsent hast, von diesem einen Typen, der im, ich weiß nicht, vor irgendeinem Laden, Imbiss, wie auch immer steht und dann gefragt wird, wie geht denn das Spiel heute aus? Das wird ein lockeres 7-1.
Wahnsinn, das ist viral gegangen. Aber in dem Moment war es ja so, dass irgendwie, man hat sich gefreut. Es war irgendwie nicht real in dem Moment, aber es war einem irgendwie auch schon unangenehm. Ne? Also den Gastgeber, der sich da ja auch wie ein, also einfach auch ein toller Gastgeber war, freundlich, irgendwie mit positiven Emotionen dann so abzufertigen, was ja zum Sportlichen dazugehört, aber irgendwie hat man sich fast schon geschämt dann.
Naja, die dafür, haben auch nicht so mehr richtig gejubelt, die deutsche Mannschaft dann zum Schluss.
Und am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr durchgezogen, so ist es vielleicht zweistellig ausgegangen. Ne?
Das stimmt, aber manchmal ist es so, ne? Dann läuft's einfach.
Wer weiß, welche Besonderheiten oder Überraschungen jetzt diese WM noch für uns so parat hält. Wenn wir an Spieler denken jetzt so, mit Blick auf unsere, ich sag mal, Traumzusammenstellung und so weiter, gibt es da, Matze, vielleicht erstmal in deine Richtung gefragt, bestimmte Spieler, die dir besonders wichtig sind in dem Kontext? Ich meine, wir haben unsere Traumelf schon vorgestellt. Welche Spieler würdest du so auf jeden Fall auch auf den Zettel setzen, wenn du jetzt Bundestrainer wärst, sagen wir mal, für die deutsche Nationalmannschaft?
Nee, ich würde die Skills aufgreifen, die Tim gerade schon genannt hat, nämlich, dass du als Deutschland immer dann stark bist, wenn du eine gute Mannschaft hast, der Zusammenhalt. Ne? Wenn ihr euch die Doku anguckt von 1994, da hat man deutlich gesehen, dass es eben keine Mannschaft war und die Führung auch nicht gut war. Auch das Thema hatten wir vorhin außerhalb des Protokolls, was mit Berti Vogts damals gemacht wurde. Der wurde ja im Endeffekt lächerlich gemacht und hatte dadurch gar keine Autorität am Ende. Und das gegenüber einer Mannschaft, die ausschließlich aus Einzelspielern bestand, deren Frauen ja teilweise dann auch eingegriffen haben. Also wenn man so an einen Gegner oder so denkt. Also das war schon unfassbar krass. Deswegen ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig, dass man als Mannschaft funktioniert. Und ich glaube, den großen Unterschied, den Wert gibt dann nochmal der eine oder andere Spieler, der vielleicht nochmal so diese Würze mit reinbringt. Und ich glaube tatsächlich, das könnte zum Beispiel echt so ein Dennis Undav sein. Ne? Mhm. So einen Spieler brauchst du in der Mannschaft. Ja. Vielleicht auch einen zweiten. Nicht zu viele. Aber tatsächlich so. Was mir fehlt, ist hinten der Innenverteidiger, der den Takt vorgibt, so dieser Turm in der Schlacht. Ne? Ich hatte auch vorhin schon Malek Chau mal ins Gespräch gebracht, mal diesen Mut zu haben, auch mal so einen Spieler reinzubringen. Tah ist gut, ja, also ist so gut. Antonio Rüdiger bin ich überhaupt kein Fan von, weil der aus meiner Sicht in wichtigen Szenen auch oft patzt und auch nicht diese Führungsqualität hat, die wir früher auch mit einem Mertesacker gehabt haben, zum Beispiel zuletzt dann beim großen Titelgewinn oder den Verteidiger Beckenbauer und brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das ist das, was uns, glaube ich, so ein bisschen fehlt.
Tim, in deine Richtung gefragt, gibt es für dich Spieler, die du jetzt, wenn du deinen Traumkader zusammenstellen könntest, jetzt mit Blick auf die deutsche Mannschaft, auf jeden Fall auch da mit hervorheben würdest?
Na, ich würde da auch noch mal gerne ein bisschen weiter ausholen. Also man sieht's ja auch bei den Engländern, die sind ja etwas nervös, was ihren Kader angeht. Aber Tuchel wird die Spieler so ausgewählt haben, dass er sagt, das ist für mich jetzt eine Mannschaft. Also da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich meine, da hängt er ja am Ende auch sein Schicksal drin. Man hat es ja auch gesehen, Hansi Flick wurde im Grunde auch in Katar kaum akzeptiert. Ist aber, wenn man sieht, was er in Barcelona gemacht hat, was er bei Bayern gemacht hat, ein super Trainer. Und da hat man ihn irgendwie nicht so richtig akzeptiert. Da bin ich sehr gespannt auch, was das mit Nagelsmann wird. Ich glaube auch, dass man am Ende darauf achten sollte, dass es eine gute Mannschaft ist. Also wir haben das immer wieder erlebt. Ich meine, du hast Mertesacker angesprochen. Das war vielleicht 2014 auch nicht der beste Spieler, aber er passte gut in die Mannschaft. 1990 hatten wir Berthold, da hat sich auch jeder gefragt, was soll der da? Aber letzten Endes hat er, glaube ich, der Mannschaft geholfen. Und das wird sich rauskristallisieren. So ein Undav, der einfach einen guten Lauf hat, glaube ich, der hilft total. Aber das stimmt, man darf es auch nicht übertreiben. Also vielleicht darf er nicht die ganze Zeit spielen, macht er auch alle verrückt. Aber ich glaube schon, dass wir gucken müssen, eine gute Mischung hinzubekommen aus Spielern, die eben auch wirklich mit Herzblut dabei sind, aber die eben auch die Mannschaft in den Vordergrund stellen und nicht sich selber. Weil dass man jetzt sagen kann, wir haben jetzt so den herausragenden Spieler, wir haben viele gute, aber ich glaube, wir haben jetzt nicht den Superspieler. Vielleicht nach der WM sagen wir es anders, aber jetzt glaube ich, ist wichtig, dass wir eine gute Mannschaft auf den Platz kriegen.
Thomas Berthold, ne? Das sind Namen, die hier, oder auch ein Guido Buchwald zum Beispiel, dann gerade wenn man ans Finale 1990 auch denkt, der Maradona war ja eigentlich gar nicht aus dem Spiel zu nehmen, außer Guido Buchwald war da am Ende, ne? So hat er auch seinen Spitznamen gekriegt. Gibt's denn Spieler, die dir heute fehlen, auch ganz bewusst in so einer Mannschaft, wo du sagst, du kannst ja gar nicht nominieren, weil die nicht mehr auf dem Markt sind oder so, irgendwie so ein Guido Buchwald. Ich hätte zum Beispiel 1996 Dieter Alt.
Ja.
Ja, Dieter Alt nicht nur, weil er bei Bremen gespielt hat, so ein ganz unscheinbarer Spieler, der einfach die Zweikämpfe gemacht hat und einfach ein ruhiger, guter Typ war. Gibt's so welche, die dir ganz spontan einfallen, die man, Paul Breitner, ja, bei Eintracht Braunschweig gespielt, war sicherlich auch ein Unterschiedsspieler.
Ein Jahr, ich glaube, da erinnert er sich auch gar nicht mehr dran. Ja, ich glaube, dass das, was ein bisschen fehlen könnte, ohne Joshua Kimmich zu nahe zu treten, ist tatsächlich jemand, der strahlend nach außen wirkt und viel auf sich zieht und dann dadurch den anderen Spielern die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen zurückzuziehen. Das könnte schon ein bisschen fehlen. Also sag mal so ein Lothar Matthäus oder so ein Klinsmann Völler, die sowas verkörpern würden, also wo die einfach sagen, ich bin jetzt hier der Leader und da steht auch neben mir nicht mehr so viel. Das könnte ein bisschen schwierig sein, weil so bei aller fußballerischen Qualität, aber Joshua Kimmich ist, glaube ich, nicht so der extrovertierte Leader. Das könnte sein, dass das vielleicht ein bisschen fehlt.
Moritz, fehlt Michael Ballack.
Fehlt die so Wade der Nation. Ja, tatsächlich. Also ich würde es ähnlich sehen. Man wird sehen, glaube ich, ob ein Dennis Undav so eine Rolle auch mal mit übernehmen kann oder so eine Type wie auch Nick Woltemade, der sicherlich auch irgendwie so als Typ auch sehr selbstbewusst auftreten kann und auch mitreißen kann, so unterm Strich. Ich bin gespannt auch, was die WM bringt und wie sich dieses Teamgefüge dann auch zusammenfindet, so in der Konstellation. Deswegen, also Stand jetzt kann ich das ehrlicherweise schwer beantworten, jetzt noch vor der WM, aber vielleicht sieht es ja nach den ersten ein, zwei Spielen schon ganz anders aus.
Tim, wenn du dir den deutschen WM-Kader anguckst und so ein bisschen die Spieler zumindest ja aus dem Fernsehen kennst und die würden ihre Karriere jetzt alle beenden, wen würdest du zum Vorstellungsgespräch bei der oder für die Sparkasse einladen?
Spannend.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ja, ich glaube, dass man viele von denen einladen könnte, weil die haben ja auf jeden Fall gelernt, sich durchzubeißen, im Team zu arbeiten. Also die bringen ein paar Eigenschaften mit, die wir ganz gut gebrauchen können. So, also ich kann das gar nicht so genau sagen. Also ich finde so ein Leon Goretzka irgendwie als Typ gut, weil der eben auch mal erlebt hat, dass es nicht nur nach oben geht, sondern sich auch mal wieder durchkämpfen musste, als es nicht so gut lief. Also ja, den kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber ich glaube, ich würde viele von denen nehmen.
Ich stelle mir vor, ich finde David Raum zum Beispiel auch gut als Spieler. Ich stelle mir gerade so vor, mit den Tattoos so bis ins Gesicht rein, dann am Schalter bei der Sparkasse. Das wäre doch mal was.
Ja, das wäre, glaube ich, vor 10 Jahren völlig undenkbar. Heutzutage, glaube ich, würde sogar das gehen, ja.
Also, David Raum, wenn du das gerade hörst, bewirb dich bei der Sparkasse. Hast du ja ein paar Jahre kannst du noch und dann nochmal gehen wir gerne weiter.
Sehr genau. Gerne, ja.
Wir haben auch Führungsspieler schon angesprochen, jetzt auch gerade schon mit Blick auf das Sparkassenteam sozusagen. Welche Eigenschaften würdest du denn sagen, sind dir bei deinen oder bei euren Führungskräften grundsätzlich wichtig? Geht es da auch darum, so Leader extrovertiert irgendwie mit aufzubauen? Oder inwiefern sind so diese Fähigkeiten, Eigenschaften auch übertragbar eventuell aus deiner Sicht?
Na, in Teilen natürlich schon. Also man muss Verantwortung übernehmen, also sich auch mal den Ball schnappen und mal den anderen zeigen, wo es lang geht. Man muss ein Stück weit Vorbild sein, ja. Es nützt wenig, wenn man den anderen sagt, was sie machen sollen und man selber das aber nicht tut. Also ich glaube, das sind Eigenschaften, die sehr ähnlich sind. Und klar, natürlich ist so eine Sparkassenführungskraft ja dadurch allein schon, dass es ein sehr viel längerer Zeitraum ist, in dem man das macht, muss man auch für sich authentisch sein. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Nicht jeder ist gleich, das ist auch gar nicht wichtig. Es gibt ja nicht sozusagen ein Muster für eine gute Führungskraft, sondern man muss für sich authentisch sein, als Vorbild agieren. Und dann funktioniert das gut und das gilt für den Sport auch wenn der sicherlich deutlich kurzlebiger ist.
Ich stelle mal umgekehrt die Frage, auch wenn wir jetzt vielleicht schon eher in den Abendstunden des Podcasts sind, wäre das vielleicht sogar eine Sache für den Anfang gewesen, aber ich will die Frage unbedingt noch stellen. Welche Rolle spielt denn aktiver Fußball in deinem Leben? Also du hast jetzt, vielleicht gibt es Menschen, die mehr Freizeit haben als du, aber kriegst du nochmal das ein oder andere Sportliche unter in deinen Alltag?
Ja, das versuche ich schon, weil nur den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, das ist auch für die Gesundheit nicht gut. Also zurzeit gehe ich üblicherweise morgens joggen, weil das die beste Zeit ist, die man sich nehmen kann. Ja, ich versuche schon auch noch ein bisschen fußballerisch tätig zu sein, sofern das dann gesundheitlich geht. Und so der Mittwoch ist dann immer ein ganz guter Fußballtag. Und manchmal ja in Emmertal, manchmal hier in Hameln in der Halle. Also das funktioniert schon noch, aber natürlich nicht mehr mit dem Niveau und den Möglichkeiten, die man als junger Mensch hat.
Ja, aber dass wir das mal unterstreichen. Moritz war Torwart, ich war Torwart und du warst auch Torhüter.
So ist das, ja, na? Genau. So ist das. Ja, ich bin tatsächlich, also formell ist das richtig, ich bin tatsächlich sogar Westfalenmeister. Cool. Ja, das war aber eher ein ungewöhnlicher Zufall. Also ich komme aus einem Ort, wer im Fußballkreis Bielefeld gespielt hat. Und da hattest du immer nie Chancen gegen die beiden Torhüter der Bielefelder, also der Arminia. Und einer davon hatte sich aber verletzt. Und somit gesehen bin ich dann zum Endspiel mitgefahren. Zwar nur als Ersatztorwart, aber auch keine Minute gespielt. Aber die Kreisauswahl Bielefeld hat das Spiel gewonnen. So gesehen bin ich Westfalenmeister, ja.
Cool. Ja, das ist doch was man auch gut in die Vita mit aufnehmen kann. Genau. Fußballerische Vita, auf jeden Fall. Ja, cool. Und auch Spieler, die ja zum WM-Kader 2014 gehört haben, die jetzt nicht unbedingt da die erste Rolle gespielt haben, sagen wir mal, jetzt im Kader oder in den Startelf, in den Aufstellungen mit dabei waren, auch die dürfen sich ja Weltmeister nennen am Ende des Tages.
Genau, also, ja. Hermann auch, ne? 1990.
Ja, total. Also das heißt, ne, finde ich gut, dass du das nochmal unterstreichst.
Ja, also,
und der Hermann sicherlich bei allen Hörern gerade präsent, ne, aber... Ja, tatsächlich. Ich glaube, Mertesacker war schon nicht mehr, doch war auch noch bei Werder 2014.
Ja, das weiß ich nicht.
Okay, aber finde ich gut, dass du es nochmal ansprichst.
Finde ich auch gut, dass du immer Werder irgendwie nochmal mit ins Spiel bringst. Also egal, ob es jetzt ein WM-Podcast ist oder...
Das ist immer der lustige Teil dann in solchen Runden. Ne? Früher war es der ehrfürchtige Teil, als es noch Champions League war. Mittlerweile ist es dann eher der lustige Teil.
Es wird wieder.
Ich hoffe, wie gesagt, die Hoffnung, nächstes Jahr deutscher Meister. Ich sag's ja immer.
Wird wieder, das gilt hoffentlich dann auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM jetzt in diesem Jahr. Schön, dass du da warst, Tim, und mit uns etwas über die WM-Stimmung, auch über deine Traumelf und so weiter gesprochen hast. Wir freuen uns auf die WM und genau, wünschen dir auf jeden Fall eine sehr gute Weltmeisterschaft zusammen mit dem Team der Sparkasse.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Ich hoffe mal, euer Tipp tritt ein und dann treffen wir uns wieder und feiern.
So machen wir das. Vielen Dank.
Gerne.